Ich bin wie Markus Söder seit der letzten Ansprache endgültig. Ich bin auch sehr, sehr grün.
Und ich bin grün, obwohl ich mal Ortsvorsitzender der Jungen Union Gütersloh gewesen bin.
Ortsvorsitzender?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Was ist so ein kleiner Amtor?
Ich war ein kleiner Amtor. Ja, ich war da.
Schon mit so einem kleinen Aktenkoffer durch den Geburtskanal gerauscht. Und dann, ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ich war so schlimm, dass ich in der Tat einen Aktenkoffer hatte, natürlich in der Schule. Samsonite ist ja logisch.
Und dann, da stand nämlich auf dem einen Stand drauf, keep cool, aber nicht Englisch wie keep, sondern wie Walter Leisler. Keep cool.
Sehr schön. So. Ja. Nee, eins war wirklich ein Hugo Boss Aufkleber. Natürlich, den musste man, wir hatten die 80er, Entschuldigung.
Ist ja klar.
Bitte, ja?
Das ist klar.
Und das andere war ein Lacoste-Aufkleber. Also ich habe wirklich eine Arschbombe in die schmierige Popper.
Ungefähr so geil wie meine Burberry Atemschutzmaske.
Da hast du noch eine MCM-Lederjacke.
Nein, das hatte ich nicht.
Ja. Ja. Geil.
Sag mal, wollen wir mal ganz kurz erklären, bevor wir in die Werbung gehen.
Ja, bei Fußball MCM.
Wo wir sind und wann wir sind, damit die Hörer sich heute, Montagmittag, wundern,
das ist ein ganz
über unsere geistige Feeling. Verfasstheit.
Ja, ja.
Also erstens müssen wir mal sagen, es kann sein, dass es ein bisschen hier hallt. Ich bin mir nicht sicher, weil wir auf meinem Hotelzimmer sitzen.
Ja.
Ich habe euch also mit aufs Zimmer genommen.
Du hast uns mit auf die Suite genommen.
Und in einem, man muss kurz sagen, in einem Kühlschrank, in dem nur eine Flasche Champagner steht und sonst nichts.
Ja. Ja, das ist so vor allen Dingen ein Medienmacher Anfang 50, der sich junges Gemüse mit auf die Suite nimmt und Champagner im Kühlschrank hat. Du traust ihm ja 2020 etwas. Kann man wirklich sagen.
Wir haben heute schon Folgendes gemacht. Du bist von München nach Berlin gefahren.
Ja.
Du bist von Wedding nach Berlin gefahren?
Von Wedding nach Schönefeld, das mache ich auch nicht so oft. Das muss ich bald, wenn Tegel dicht ist, aber sonst meide ich das wie der Teufel das Weihwasser.
Ja. Wie Kevin Volland Großchancen. Du meidest das wie Kevin Volland Großchancen im DFB-Pokalfinale.
Ich musste gestern noch mit Uli Köhler und Torben Hoffmann um die Häuser ziehen.
Ach was, echt?
Ja, wegen Bayer Leverkusen. Torben Hoffmann war ja mal bei Bayer Leverkusen.
Stimmt, natürlich.
Großartige Geschichte kurz. Torben Hoffmann habe ich bei Nachholspiel erfahren. Torben Hoffmann hatte damals schon beim 2000er Finale Leverkusen unter Haching, waren sie sich ja eigentlich sicher, dass sie die Meisterschaft holen, hatten überlegt, ob sie einfach Shampoos in die Gatorade-Flaschen schon mal umfüllen, damit sie Shampoos am Spielfeld dran haben.
Weil, das ist
aber
ja lustig.
Haben sie dann wohl doch nicht gemacht.
Ein bisschen wie Peter Graf damals, ne? Der Cola-Dosen trank auf der Tribüne. Zum Beispiel bei den US Open, da war aber auch neben Cola noch andere Dinge waren da.
Wirklich?
Ja, ja.
Aber es war das einzige Mal, dass Peter Graf bei irgendwas was beschissen hat. Ne?
Pepsi.
Ja, der war so.
Da war Pepsi
da war River Cola. Ja.
Genau so war es. Ja, nee, und dann hatten wir natürlich das große Finale der Volkswagen Tailgate Tour heute im Autokino am Flughafen in Schönefeld. Das war so ein bisschen wie Geisterspiele, muss man sagen. Also es war ein tolles Publikum, die haben uns eben auch noch geschrieben, habe ich gesehen.
Publikum super nett.
Und das Ding war aber, es durfte niemand hupen, natürlich auch nicht klatschen, es hat keiner gelacht, man hat nichts gehört, sondern hin und wieder blinkte mal jemand mit der Lichthupe.
Ja,
das stimmt. Es waren Geisterfahrerspiele.
Es ging mir ehrlicherweise ein bisschen wie auf den 6 Stunden Autobahnfahrt zu euch hin von München nach Berlin, andauernd war jemand und gab Lichthupe. So.
Ja, das ist ja wie das schöne Zitat, was ich gehört habe, jetzt passend zum DFB-Pokalfinale über Niko Kovac, wo ein Freund von mir gesagt hat, wenn dir irgendwann 30 deiner Spieler entgegenkommen, dann bist du vielleicht der Geisterfahrer. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Mir da dann wieder ein.
Ja.
Aber wir leben ja auch, wir sind ja auch quasi Fernsehen für die Ohren. Wir leben ja auch von der Wiederholung. Micky ist ja da das beste Beispiel.
Ja, so, dankeschön.
Wir möchten auf jeden Fall schon mal spoilern, denn heute finale Volkswagen Tailgate Tour mit einem wirklich maximal eskalierenden Micky Beisenherz in seiner sehr spontanen Rolle als Louis van Gaal. Man muss dazu sagen, dass jetzt weiß ich gar nicht, Günter Bosch,
natürlich.
Ne? Ich bringe die immer ein bisschen durcheinander.
Ist nicht schlimm.
Ist der erste Holländer tatsächlich, der ein Finale im DFB-Pokal verloren hat.
Ja, stimmt, ja.
Nach Rinus Michels, nach
Hüb Stevens
und eben
Toto. Ach so,
da kam es ja. Da kam es ja plötzlich.
Ja. Ja.
Alles zu sehen, nochmal nachzusehen bei uns im YouTube-Kanal.
Man muss ganz kurz, wer die letzte Woche verfolgt hat, als Micky Beisenherz plötzlich Otto Rehhagel wurde und in unserem Stream, den wir ja sehen können, immer versucht hat, sich den kleinen Finger in den Mund zu stecken, um wie Rehhagel zu zweifeln. Er weiß nicht, wann er in diese Rollen schlüpft. Also es fährt in ihn hinein, stimmt, als wäre er besessen. Ja. Und er weiß danach auch, er fällt dann kurz schlaff zusammen und kann sich an die letzten zwei Minuten nicht erinnern.
Weißt du, so wie Hulk eigentlich, so wie Doktor, wie Bruce Banner. So, dann passiert irgendetwas. Und dann passiert das und dann wache ich danach auf und dann meistens auch ohne Klamotten. Das war ja dann auf der Bühne dann auch so. Und alle fragen sich, was war denn da bloß los? Ne?
Also auf jeden Fall YouTube-Kanal abonnieren, Fußball MML. Und wir sind gerade dabei, das auch zu klippen und daraus, das geht viral. Das geht steil.
Alle glauben, was alles viral geht hier heutzutage.
Was vielleicht viral geht.
Macht so ein Boomer irgendein Trainer, der war seit 10 Jahren nicht mehr beim FC Bayern.
Ich wollte auch sagen, hier in diesem Hotelzimmer, ich kam hier vorhin rein, ihr saßt hier schon, er hat wie im Boomer-Käfig gerochen.
Was vielleicht viral gehen könnte, ist das nun folgende Angebot unseres heutigen Werbepartners, nämlich Kia, The Power to Surprise. Unter kia.com gibt es nämlich ein neues Mitglied der Seat-Familie, also der X-Seat-Familie. Das ist nämlich ein Crossover von Kia und das neueste Mitglied eben der Seat-Familie. Also nicht die musikalische Seat-Familie, sondern das, um das einmal zu merken. Es wird aber auch mit 2 E. Und Seat mit 3 E?
Mit 3 E.
Ah, okay. Also Seat, also C-E-E-D, das neueste Mitglied ist eben der X-Seat. Und viele wissen ja schon, dass es den Kia-Seat gibt. Es gibt den Kia-Seat Sportswagen. Es gibt den Pro-Seat und jetzt eben den X-Seat, ist der Gewinner des goldenen Lenkrads, zahlreiche Vergleichstests gewonnen. Also ein Top-Auto, das vor allem, und das ist ja auch heute, das muss man hier an dieser Stelle sagen, ich meine, wir sind in Prenzlauer Berg, du bist
bei Nein, Berliner. Wir sind in Mitte, wir sind am,
in Mitte.
Am Rosenthaler Platz.
Was muss man fahren, wenn man in Mitte überhaupt akzeptiert werden will? Man muss natürlich mindestens mal ein Plug-in-Hybrid fahren.
Ist klar.
So,
das ist klar.
Also Elektro natürlich. Ja. Neuester Antrieb, neueste Technik, damit kann man in der Stadt Elektro fahren und wenn man eben auf die Autobahn muss, so wie du beispielsweise,
ist auf jeden Fall in Mitte the next best thing, neben dem Fahrradfahrer, den wir vorhin gesehen haben, auf Damenrad mit Hawaii-Hemd und einer Ukulele
das
auf
dem war kein Hawaii-Hemd, der hat so eine Art Kaftan getragen,
ach,
das
noch
war, der
besser.
Hat ein Kleid getragen.
Ach so, hier wie im Far-Out früher hier, sehr sensationell.
Ja, Kleid und so eine Art Cowboy-Hut und dann eine Western-Gitarre hin auf dem Rücken, das war toll.
Vielleicht kann ich die Werbung mal ganz kurz an dieser Stelle noch zu Ende bringen. Also ein Hybrid ist natürlich auf jeden Fall, ich muss mal ganz kurz meiner Frau zeigen, dass wir gerade beim Podcast sind. Insofern haben wir gerade da angefangen und melden uns dazu gleich nochmal. Ich melde mich gleich nochmal, Schatz, okay? Wir podcasten gerade. Bis später. Und also zurück zum Thema Plug-in-Hybrid. Elektroantrieb eben oder für lange Strecken das Ganze eben auch mit Treibstoff. Gibt es jetzt für alle ADAC-Mitglieder, gibt es einen Mitgliedervorteil. Es gibt Umweltbonus, das komplette Programm. Einfach mal schauen auf kia.com und vielleicht ganz einfach eine Probefahrt vereinbaren und den neuen XC testen.
Also die tollen Plug-in-Hybriden, für die man wirklich viel Applaus bekommt, die kommen von Kia. Die nicht so tollen Plug-in-Hybriden, die hatte damals der dicke Ronaldo mit auf dem Hotelzimmer. So, muss man ganz klar. Muss man auch nochmal, muss man da so ganz klar differenzieren.
Sie hörten den wichtigen Unterschied.
Ja, genau.
Mehr Sankia.
Eine weitere Verbraucherinformation
aus der langen Reihe Dinge, über die sich der Sponsor freut. Auch das haben wir in dieser, müssen wir ja sagen, wir nähern uns ja sozusagen, es ist ja die vorletzte Sendung in dieser Saison.
Ja.
Und wir nähern uns unserer Bestform langsam. Also wir sind, um es mit Robert Lewandowski zu sagen, bei 90%.
Ja.
Ja, also die anderen Sponsoren zittern jetzt schon.
Ja, ja.
Können wir dann mal? Wollen wir dann mal?
Pass auf, wenn ihr beide mitzieht.
Oh. Toll.
Kann er. Also Wortspiele. Wortspiele kann er. Dann finde ich, hat er sich jetzt auch verdient.
Ja.
Und wir sagen, Musik bitte. Und begrüßen zur neuesten Ausgabe von Fußball MML. Ich bin sehr gespannt, um das schon mal zu sagen, wenn wir jetzt hier aufgenommen haben, wer alles anschließend zurücktritt, entfernt wird, gefeuert wird oder gar irgendwie was auch immer
passiert. Transfer-Sensation.
Man muss sagen, es ist Samstagabend, kurz nach dem Pokalfinale. Es ist bei mir auf der Uhr irgendwie sowas zwischen 11:30 und 22:45.
Man kann sagen, zwischen Aufnahme und Ausstrahlung sind grob 36 Stunden. Und
genau.
Jeder MML ist nur ein
Sonntag. Es ist nur ein Sonntag. Also, lieber Mirko Slomka, nicht morgen Jogi Löw als Nationaltrainer beerben. So, und hier ist er, der Mirko Slomka von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Okay, verstehe. Sehr nett. Dann begrüße ich doch mal das nächste M, der großartige Micky Beisenherz.
Guten Tag, ich grüße Sie ganz herzlich.
Wollen wir Lukas Vogelsang auch vorstellen?
Komm, ich mach das. Und ja? Hier ist er. Der einzigartige, der Kai Havertz, der Wortspielereien, das kann man auch nach dem Pokalfinale noch sagen. Ja doch, Lukas Vogelsang.
Dankeschön.
Herrlich. Aber dann bist du halt, du bist dann aber auch so ein bisschen in der Parodie, bist du, weil die so leicht kommen, ne? Dann bist du der Lupfer von Robert Lewandowski.
Oh. Ja, ich war eher so, ich dachte, ich bin eher so eine Art Ernst Middendorf oder so. Ich kram immer wieder in der Kiste mit den sehr alten Konzepten. Aber ich danke dir für diese freundliche Überleitung. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, ja.
So. Lukas ist jetzt nicht mehr grün, sondern Lukas ist jetzt rot. Das wird technisch gerade hier versucht nochmal. Du bist aber grün, ne? Ja, perfekt.
Ja gut, also technische Probleme, das ist ja im Grunde genommen eine perfekte Überleitung zum Pokalfinale und speziell zum Sturm von Bayer Leverkusen, der auf eine kunstfertige Art und Weise im Grunde genommen diese ganze Bundesliga-Saison nochmal zusammengefasst hat. Denn was wir da auf dem Feld gesehen haben am Samstagabend, waren zwei Mannschaften, die den Titel hätten holen können. Also sprich, es war fast ein Wettbewerb auf Augenhöhe. Und in der Phase, in der der FC Bayern schwächelte, hat Bayer Leverkusen quasi als Repräsentant alle anderen 17 Bundesliga-Mannschaften oder sagen wir mal zumindest der Top 4, die irgendwie mal titelfähig wären, einfach diese Chancen, die Bayern zu schlagen, ausgelassen. Und der FC Bayern hat dann irgendwann aufgrund großer Effizienz und einzelner Hochbegabter gesagt, ja, wenn ihr nicht wollt, dann nehmen wir den Titel doch mit. Und somit war das für mich, dieses Spiel, auch ein bisschen das Sinnbild der kompletten Saison.
Am Samstagabend war es wieder mal so weit.
Hey, mach mich nicht fertig, ey. Nee, ich glaube, unser Redaktionspraktikant CT8 hat das auch so ganz gut zusammengefasst, unmittelbar nach dem Spiel oder schon während der zweiten Halbzeit. Er hat auch gesagt, die Bayern als Mannschaft und individuell besser, aber wenn sie dann straucheln, legt sich der Gegner den Ball selbst ins Tor.
Genau.
Und so
genau.
Ist das. Also wir haben auch gedacht, man muss so sagen, wir haben die erste Halbzeit noch auf der Autobahn verbracht und die zweite dann in einem italienischen Restaurant geschaut.
Also nett,
und,
wie du das so, italienisches Restaurant
italienisches Restaurant, es ist noch mal anders als das italienische Restaurant, was du berühmt gemacht hast in deiner Kolumne.
Ja,
aber man muss ganz klar sagen, es war so dieses Gefühl, dass die Leverkusener zumindest in der zweiten Hälfte ebenbürtig waren. Und dann verlieren sie das aber trotzdem 4-2. Mhm. Und das sagt einfach wirklich sehr, sehr viel über den Saisonverlauf aus. Also da kann ich nur dir und CT8 beipflichten.
So, wir waren bei CT8. Dann und
lassen wir alles drin, damit die Leute auch mal hören, wie wir hier miteinander.
Genau, wie wir hier arbeiten müssen. Ja. Kurz vor Mitternacht am Kollaps. Wir können alle gar nicht mehr gerade ausgucken, aber wir machen das einfach weiter. Wir ziehen das.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor.
Im Grunde genommen so wie die Bayern die ganze Saison. Ne? Die ziehen das einfach weiter durch. Die machen irgendwie.
Nur, dass natürlich die Bayern jünger sind und insgesamt natürlich wesentlich talentierter, muss man fairerweise sagen. Aber stell mal vor, wir wären jetzt aber im Olympiastadion gewesen und hätten das Spiel dort geguckt. Dann wären wir jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Lage, noch eine Folge aufzunehmen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, hätte ich die Alternative gehabt, ich wäre lieber im Olympiastadion gewesen.
Ja, aber da muss man
gewesen.
Jetzt mal ehrlich fragen, das letzte Mal, dass wir zusammen im Olympiastadion waren, war ja gar nicht das Pokalfinale, glaube ich, sondern war
Dortmund-Hertha, ne?
Ja, war Dortmund-Hertha.
Im Kamelamantel.
Ja, pass auf, als wir den Kamelamantel. Und jetzt muss ich euch ehrlich fragen, weil ich kann mich nicht erinnern. Reus hat ja in der Nachspielzeit das 3-2 geschossen. Kann noch jemand Stein und Bein schwören, dass er das wirklich gesehen hat? Oder haben wir es mehr gefühlt? Weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist nicht mehr viel übrig von diesem Spiel.
Ich habe das Tor auf jeden Fall gesehen.
Also. Ja. Wobei, erst jetzt in dem Moment, wo du sagst, weil für mich war es nämlich gefühlt ein 2-2.
So geht's den Leverkusen dann nach dem Spiel auch. Also fassen wir doch mal ganz kurz zusammen. Wir gucken dieses Spiel, Leverkusen-Bayern. Dann gibt es diese riesige Chance für Leverkusen und Volland, den wir ja seit den wir seit 2 Jahren probieren, in die Nationalmannschaft zu brüllen, tritt über den Ball und quasi im Gegenzug entscheidet Neuer nicht nur das Pokalfinale, sondern auch das Duell mit Radetzky, beziehungsweise Radetzky entscheidet das Duell mit Neuer. Duell
mit Nübel, der sitzt ihm ja schon im Nacken.
Also
das muss man ja sagen. Da hat also Neuer sich auch ein bisschen befreit.
Weiter Schlag von Neuer. Lewandowski hält drauf, der kommt klassisch, so wie man in Kastrop oder in Spandau sagt, er kommt auf Mann. Mhm. Ja, Radetzky haut sich das Ei aber selbst rein. Damit Neuer Vorlagengeber, letztendlich Radetzky Vollstrecker. Also Neuer hat das Ding für Radetzky aufgelegt. Dazwischen war noch Lewandowski am Ball. Nee, und dann ist es eben auch vorbei. Und dann sagt man, okay, das ist an diesem. Und das ist sozusagen die eine Szene, wo du den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften gesehen hast. Auf der einen Seite ist Neuer fehlerfrei, auf der anderen Seite ist Radetzky dieses Mal eben nicht der Pokalheld.
Nicht fehlerfrei.
Und dann hast du halt auf der einen Seite im 16er Volland, der gut ist, der ein guter oder sogar an manchen Tagen ein herausragender Bundesliga-Stürmer ist. Aber bei den Bayern ist dann eben Lewandowski, der mit seinem zweiten Tor dann bewiesen hat, dass er diesen entscheidenden Weltklasse-Touch dann immer noch hat.
Ja, total. Ja, das ist halt einfach, echt eine berauschende Qualität.
Ich fand den Elfmeter von Havertz ganz beeindruckend. Gut, er hatte nicht mehr wahnsinnig viel zu verlieren, ob er nun reinmacht oder nicht, war ja relativ egal gewesen. Außer der Tatsache müssen wir ja auch nochmal für die Statistiker unter uns. Leider hat Manuel Neuer es nicht geschafft, den Oliver Kahn-Rekord zu knacken. Es wäre nämlich sein 33. Spiel zu Null gewesen.
Ja.
Und dann hätte er tatsächlich quasi das
Pokalspiel.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin natürlich, ich gönne es jedem, aber ich muss sagen, man muss auch irgendwo konstatieren, wenn man eine besondere Rolle einnimmt im deutschen Fußball, und
heißt es nicht konsultieren?
Ja, genau. Und jetzt natürlich schade, weil jetzt wird es nicht mehr gelingen, weil er ist ja wie Fußball MML der Top-Podcast vorausgesagt hat, wechselt Manu ja jetzt nach Turin und kommt leider nicht mehr dazu.
Ja. Naja, das ist schade. Das ist schade. Manuel Neuer nächstes Jahr bei Juventus Turin. Bin ich wirklich sehr beeindruckt. Auch, Micky, dass du da so gut informiert bist.
Ich habe ihn da sauber hinprognostiziert. Und zwar habe ich ja, ihr wisst ja, als Top-Journalist, ich habe meine Quellen, ich nenne sie eigentlich nicht, aber in diesem Falle war der Hotspot der Information die Gartenhütte meines Bruders. Und da sauge ich natürlich alles auf wie einen Schwamm. Und habe das dann als journalistischer Superspreader dann an diverse Lokalredaktionen und Fachmagazine weitergegeben, die dann ihrerseits uns dann zitiert haben. Und darum geht's ja heutzutage eigentlich nur.
Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Micky Beisenherz mit diesem Zitat in der neuen Passauer Zeitung.
So. Ja, jetzt rechne ich das mal aus. Ich weiß ja, dass er von dem Geld, was er mit diesen News verdient hat, sich seinen blauen Setsch gekauft hat. Und der ist ja relativ teuer gewesen. Pass auf. Und du bekommst heute 31 Cent Zeilengeld. Von den Passauer Allgemeinen Nachrichten und sonstige Zeitungen.
Passauer Neue Presse.
Mir doch egal. Aber weißt du, wie viele Lokalzeitungen das gedruckt haben? Wenn da ein Auto da am Ende bei rumkommt, Mike Necker? Das kannst du jetzt mal ausrechnen. Das
ist ein Dreisatz, oder?
Das
ist eine Textaufgabe. Ja. Das ist die große Spezialität meiner
Fußball Kinder. Fußball MML. Ja. Euer Lieblingsdreisatz.
So.
Ja, aber was?
Ja, aber das ist doch schon die Geschichte.
Aber was?
Jetzt mal ernsthaft, das ist doch schon die Geschichte dieses Pokalfinals. Ich meine, wir versuchen irgendwie 3 Minuten einigermaßen vernünftig über dieses Spiel zu reden und dann schweifst du einfach schon total ab, weil es halt auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie zu analysieren gibt, weil unterm Strich steht einfach, die Bayern sind einfach scheiße besser als alle anderen.
Ja, aber in diesem Pokalspiel habe ich das noch nicht mal so gesehen. Ich fand speziell das Leverkusener Mittelfeld, fand ich wirklich stark, auch in der Ballbehauptung. Das war gut. Die haben auch sich Chancen erspielt. Nur wenn dann halt einfach keiner da ist, der das Ding dann reinmacht, dann sind die Bayern natürlich auch so, dass sie sagen, ja Leute, jetzt, also sorry, wie viele Chancen braucht ihr denn? Wir müssen jetzt auch mal selber was machen und dann klingelt's halt. Und dann siehst du natürlich auch den Unterschied in der Spitze.
Ich wollte in dieselbe Kerbe hauen. Ich wollte sagen, wenn du Hernandez bringen kannst, 80 Millionen teuer, und dann kommen als letzter Doppelwechsel.
Einer für 80 Millionen.
Es bleibt ja dabei. Es kommt Hernandez, der sich nochmal empfehlen durfte für seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain.
Ja.
Und dann kommen eben als letzter Doppelwechsel Coutinho und Thiago. Ja. Von der Bank. Und das ist in etwa so wie damals, wenn noch Pizarro und Thiago von der Bank kamen. Also es ist dann so, wenn die Bayern-Bank so beeindruckend ist und ja, bei Leverkusen kommt dann halt Mitchell Weiser.
3-0 übrigens auch schön. 3-0 Robert Lewandowski, Vorlage Manuel Neuer.
So wie ich es vor 8 Minuten erzählt habe. Ich habe sogar noch eine Geschichte mitgeliefert.
Ich weiß.
Gut. Mike, für diese Worte möchte ich dir danken und auch mit dir anstoßen.
Ja.
Und dann fassen wir doch mal zusammen. Also Wahnsinn, was dieser Ivan Perisic da mit der Nummer 14 alles gemacht hat.
Ja, Wahnsinn.
Vorne, der hat ja da echt Lewandowski noch ein bisschen was aufgelegt.
Wie kann ich diese beiden denn so verwechseln? Der sah von hinten für mich nicht aus wie Perisic.
Also ich halte dir jetzt eins zugute. Oft haben wir Hernandez trotz der 80 Millionen dieses Jahr nicht gesehen.
Ja.
Das ist ein sehr seltenes Kunstwerk gewesen. Also man ist nicht oft in den...
Nee, wirklich nicht.
Man ist nicht oft in den Genuss gekommen, ihm beim Fußballspielen zuschauen zu dürfen. Ja, er hat ja dann, glaube ich, trotzdem noch hinten verteidigt und den einen oder anderen Ball sehr gut abgelaufen. Ich denke aber, es wird nicht reichen, um auch im nächsten Jahr bei den Bayern zu spielen.
So. Wahrscheinlich nicht.
Aber was war jetzt schlimmer, Micky Beisenherz? Der Konfettiregen der Wolfsburger 2015 oder heute das Stadion ohne Zuschauer?
Ich glaube, der Konfettiregen, der war schon schlimmer für mich. Ja, das fand ich schon ganz schlimm. Also ich habe mir nur Bilder aus München zeigen lassen, gerade also jetzt am Samstagabend, wo wir uns unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass da in München gerade der Autokor so tobt. Ne?
Also dafür muss man aber sagen, die Bayern mit dem 20. Pokalsieg, wenn Mike uns alle richtig informiert hat. Also ist ja heute keine MML-Folge, wo wir uns an irgendeine Stadt...
Sind häufiger Pokalsieger geworden als...
Alle anderen.
Nürnberg, Köln, Gladbach und Dortmund zusammen Meister wurden.
Ey. So, dann kurz
aber bei Nürnberg, nochmal. Ja doch, klar, stimmt. Kommt ja in etwa sogar hin.
Sponsored bei FUMS, den Kollegen von FUMS. Mhm. Kurze Info, die uns reingereicht wurde. Ich lese nur mal vor. Deutscher Vizemeister 1997, 1999, 2000, 2002 und 2011. Champions League-Finalteilnehmer 2012. Champions League-Finalteilnehmer 2002. DFB-Pokalfinalteilnehmer 2002, 2009 und 2020. Glückwunsch zum 9. Titel, Vizekusen.
Alter,
Wahnsinn. Das ist wirklich mittlerweile eine amtliche Nicht-Titelsammlung bei Bayer Leverkusen.
Muss man sagen.
Also den Vizekusen haben sie sich damals, ich weiß ja nicht, ne, Self-Fulfilling Prophecy, da haben sie sich ja vielleicht doch auch, so wie Radetzky heute, doch selber ein Ei.
Also wie gesagt, dieser feste Glaube an die Unerreichbarkeit eigener Ziele, der ist natürlich grundsätzlich da und das sickert dann auch ein. In diesem Falle muss ich sagen, was das Auftreten der Mannschaft angeht, habe ich das heute nicht gesehen, dass eine Mannschaft da auf den Platz gekommen ist, der anzusehen war, dass sie von vornherein gedacht hat, das können wir nicht schaffen. Das habe ich nicht gesehen.
Das stimmt.
Das ist mir, das konnte ich nicht bemerken beim Auftritt der Leverkusener. Das würde ich jetzt gerne sagen, weil sie es natürlich gut anhört und weil es auch so gut ins Bild passt. Aber das habe ich heute nicht bemerkt bei den Leverkusener.
Jede Wette, dass in dem Kader heute von Leverkusen mindestens 3 Spieler stehen, die nicht wissen, wer Michael Ballack ist.
Das kann allerdings sehr gut sein. Aber also, ich wusste auch nicht, wer Perisic ist. Also von daher.
Wir müssen ja fairerweise dazu sagen, dass wir die erste Halbzeit nicht gesehen haben, weil wir auf dem Weg aus Brandenburg gefühlt zurück nach Berlin gefahren sind.
Ja, und da muss man aber auch Micky mal in Schutz nehmen. Der Mann ist heute irgendwie 900 Kilometer mit dem Auto gefahren. Mehr schafft sonst nur Darida im Mittelfeld von Hertha BSC.
Der ist allerdings schneller als ich mit dem Mercedes.
Auf jeden Fall habe ich die Info bekommen, dass Leverkusen mehr oder weniger die erste Halbzeit verschlafen hat.
Mhm.
Und wenn dem so sein sollte, ist das natürlich denkbar blöd, weil du halt, wenn du die Bayern schlagen willst,
musst die erste Halbzeit nicht verschlafen solltest.
So ist es.
Das war ja meine Theorie noch in der Sendung. Was habe ich euch gesagt? Ich habe euch gesagt, wenn sie in den ersten 20 Minuten schaffen, in Führung zu gehen, weil sie die Bayern übertölpeln, ja, kam halt genau wieder andersrum, 26. Minute, 2-0, Serge Gnabry, und dann war das Ding gelaufen.
Ja.
Also, Pokal hat eben dann doch nicht seine eigenen Gesetze.
Ja, zumindest nicht in den letzten
Es hat aber zusammen mit der Meisterschaft dann eben doch das gezeigt, was ja ganz, ganz viele Experten, also nicht wir, prognostiziert haben am Anfang der Corona-Krise und dann eben auch in der Zeit danach, die gesagt haben, pass auf, wenn es dann zu Geisterspielen kommen wird, werden die Bayern nicht zu schlagen sein, weil sie einfach individuell beste Mannschaft sind und die das am besten abkann. Das, es hat sich bei vielen Mannschaften, ich hatte ja erst die Theorie, es gewinnt immer die Mannschaft, die auf dem Papier die stärkere ist. Letztendlich haben wir rausgefunden, es gibt einfach nur keinen Heimbonus mehr. Mhm. Also es ist egal, ob du in Heidenheim oder in Bremen spielst, in Berlin, du kannst mittlerweile überall spielen. Ist wahrscheinlich tatsächlich egal. Aber die Bayern sind eben die Bayern. Und wenn dann keine äußeren Einflüsse mehr da sind, sind die Bayern noch mehr die Bayern, weil sie kondensierter dieses Mir San Mir haben. Und das ist gefährlich. Aber das ist nach wie vor ja auch deshalb meine Theorie. Bayern München hat heute das Double geholt, um am Ende dieser Saison das Triple gewonnen zu haben.
Ja, das hilft auf jeden Fall. So. Also ich meine, genauso wie das Triple damals hilfreich war, um Weltmeister zu werden. Mhm. Ja, klar. Also wenn du jetzt irgendwie in diesem Spiel...
Aber, Horden von Bayern-Fans zittern jetzt, weil MML das Triple voraussagt.
Ja, aber ich glaube, was die Erfolgschancen des FC Bayern angeht, da sind sie... Vielleicht ist das das größte Kompliment, das man dem FC Bayern machen kann, ist, dass... der FC Bayern so stark ist, dass sie selbst von unseren Prognosen nicht erschüttert werden können.
Als einzige Mannschaft.
Oder, was dann ja auch, also ich meine, andere Mannschaften zittern dann darum, wenn wir sagen, hier Werder Bremen beispielsweise, die gehen auf jeden Fall, oder erinnert euch an den VfB Stuttgart, warum nicht mal Europapokal als Qualifikation, als Ziel für die Saison?
Ich entschuldige mich nochmal in aller Form, aber ich habe es den Bremern ja jetzt auch schon an den Hals gequatscht.
Und da ist halt irgendwie, da kämpft man sofort mit dem Abstieg, wenn man den Bayern jetzt irgendwas Tolles voraussagt und sagt, hier Triple und das tritt nicht ein, dann ist halt nur das Double.
Ja.
Das ist
ja auch blöd. Aber das hätte auch Niko Kovac gewonnen. Ja. Also da braucht man...
Da hätte man sich das mit Hansi Flick
aufsparen. Nicht. So ist das ist ja, das hätte, pass auf, das ist ja, als hätte man den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben, ne? Weil der Hansi Christ.
Der Hansi Christ. Endlich kann er anbringen.
Der Hansi Christ? Wirklich?
Der Hansi Christ. Ja, wobei.
Der neue Film von Lars von
Trier. Ja, gut, dass der FC Bayern mit Kovac das Double auch hätte holen können, das hat er ja nun wirklich. Das wurde uns ja hinlänglich bewiesen in dieser Saison. Was war das, wenn man sich nochmal daran erinnert, was waren das für wunderbare Zeiten bis zum 10. Spieltag, als der FC Bayern sich übertölpeln ließ, unentschieden spielte, auf die Jacke gekriegt hat, Uli Hoeneß tobte, Brazzo war der Idiot. Ach, was war das noch für wunderbare Zeiten? Das kommt mir vor, als das heißt Dekaden her.
Sag mal, Lars von Trier ist dann wahrscheinlich wieder erste Runde DFB-Pokal.
Ja, das genau. FC Bayern gegen Lars von Trier. Ja. Da fährst du dann aber hin. Hallo, ich melde mich live aus Lars von Trier.
Wenn es bei Eintracht Trier einen Lars gibt, dann fahre ich hin und mach die nächste Runde.
Ja, aber überleg mal, der ist die Nummer 10, der ist auch der Regisseur.
Ja.
Entschuldigung, sind Sie Lars von Trier? Ja, ich bin Regisseur.
Oh, da müssen wir schön da haben wir mal ein Auge drauf. Ja. Das Schöne ist ja, wir haben ein so intellektuelles Publikum, dass die natürlich jetzt, also quasi, die drehen ja komplett durch, jetzt bereits, ne? Ja. Vor Glück.
Ja. Total.
Ja. Deswegen der Hansi Christ.
Kurze Sache noch. Ich habe vorhin gesehen, jemand schrieb auf Twitter, hat das mit der falschen 9 schon jemals geklappt, wenn es nicht Lionel Messi war? Und es war natürlich eine Kritik an Havertz, die, finde ich, nicht Havertz treffen sollte und auch eigentlich nicht Peter Bosz, weil du solltest es probieren. Aber Havertz ist nun wirklich einfach klassisch, so wie Thomas Müller, glaube ich, einfach in der Rolle hinter dem Keilstürmer, um eine alte Vokabel zu benutzen, sehr viel besser aufgehoben. Also es ist eine undankbare Rolle für jemanden wie Havertz, ähnlich auch wie für Götze und so. Und vielleicht ist die falsche 9 auch nur etwas, was Lionel Messi hätte spielen können oder gespielt hat, so in seiner Form. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich würde jetzt Havertz auch nicht die Niederlage ankreiden, nur weil er nicht Stürmer spielen musste.
Ja. Nee, und aber zumindest hat es sich ja ein bisschen geändert und ist Bayer Leverkusen auch gefährlicher und effektiver geworden, halt in der Sekunde, in der Volland eingewechselt worden ist. Und dann
Ja, gefährlicher ist das ja relativ, ne?
Also. Ja, also Volland hätte heute das Ding, also sagen wir mal so, in dem Moment, wo es 3-1 stand für die Bayern, hätte es auch gut und gerne 2-2 stehen können. Also so muss man es einfach sehen. Also wie gesagt, nochmal zur Zusammenfassung, ganz einfach, Neuer besser als Radetzky, Lewandowski besser als Volland, fertig. So, damit hast du das Spiel dann eigentlich auch erzählt. Das war, liebe Damen und Herren, das war der Spielfilm.
Der Filmfilm.
Ja.
Tja. Das war das Spiel.
Aber wie schön wäre das, wenn der Filmfilm mal mit einer Weltpremiere, hätten wir heute mal sagen können, hier, Bayer Leverkusen gegen Bayern München, der Filmfilm mit einer Weltpremiere, Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal gegen die Bayern, ja, nach langer Zeit wieder einmal ein DFB-Pokalsieg, der nach Leverkusen geht, nach 93, als sie die Hertha, da haben sie sich an den Hertha-Bubis vergriffen.
Ach so, aber haben sie an den Hertha-Bubis vergangen. Haben sie an den Hertha-Bubis vergangen. Oh, bei der Gelegenheit, Georg Ratzinger ist tot. Naja, ansonsten, ist mir gerade eingefallen. So waren wir. Ach so, ja, nee, ja, aber wäre ja jetzt auch in dieser Saison.
Ich habe mich direkt an meine Oblate verschluckt, du Penner.
Wäre ja in dieser Saison auch irgendwie auch witzlos gewesen. Also da ist ja niemand im Stadion, der dieses Highlight irgendwie auch feiern kann. Und das macht ja auch irgendwie nur halb so viel Spaß, wenn so eine beleidigte Fresse von Kalle Rummenigge nicht in einem vollen Rund zu sehen ist, so, dann ist das jetzt halt einfach. Eigentlich haben wir uns das doch immer gewünscht, dass wenn die Bayern, also wir als Nicht-Bayern-Fans, dass wenn die Bayern einen Titel gewinnen, dass halt mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschieht. Dass halt nicht allzu viele Leute mitbekommen müssen. Und so, das ist doch ganz schön.
Das so ist auf jeden Fall passiert.
Und quasi. Es bleibt eine niemals zu belegende These, dass auch wenn wenn Corona, das ist ja immer noch ein Thema in Deutschland, das vergisst man manchmal, speziell wenn man hier in Berlin unterwegs ist. Aber es wäre höchstwahrscheinlich auch nicht viel anders gefeiert worden in München, wenn es halt eben kein Corona gäbe.
Und klar ist natürlich, wenn Stimmung da gewesen wäre, wenn Publikum im Stadion gewesen wäre, hätte Bayer Leverkusen natürlich gewonnen.
Natürlich, ja, ist ja völlig klar. Ja. Also hätte Volland auch nicht.
Einfach mal einen raushauen.
Der Volland
der braucht auch das Publikum im Nacken.
Der braucht halt Publikum im Nacken.
Ja.
Ja, total.
Was guckst du uns?
Ich bin völlig entgeistert. Also, das ist eine völlig obskure These nach einer Saison völlig voller obskurer Thesen. Aber du, sie lässt sich ja nicht mehr. Sie lässt sich ja nicht mehr widerlegen. Ich nehme die so mit um diese Uhrzeit.
Ja, steht jetzt im Raum.
Die steht jetzt im Raum, ja.
Ja, das ist ja das Schöne daran bei solchen, also das Schönste sind ja so Theorien, wo es niemals einen Beleg dafür für die Gegenthese geben kann. Das ist doch toll.
Ja.
So, da kann man sich doch gut durchwursteln. Wir haben immer das Problem bei MML, da müssen wir dran arbeiten, dass unsere Prognosen ja immer irgendwann den Gegenbeweis erleben.
Werden.
Und wir müssen einfach viel mehr Dinge behaupten, die niemand wird belegen können. Also, dass sie halt Quatsch sind.
Okay, Lukas, reckt panisch den Arm. Ich glaube, wenn der HSV sich nicht von Dieter Hecking getrennt hätte, wären die nächste Saison aufgestiegen und er hätte den Rehhagel gemacht.
So. Was meinst du mit auf einem
Finger? Nein, deutscher Meister mit dem Aufsteiger.
Ach so,
ja, natürlich. Deutscher Meister, HSV, deutscher Meister 2022
mit Dieter Hecking. Mein lieber Herr Vogel, sagt, da kann ich aber, möchte ich aber jetzt an der Stelle nur antworten. Dieter Hecking erinnert mich als großen Liebhaber der Oper und der Klassik natürlich an Beethoven, der in diesem Jahr auch seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte. Er lebt ja nicht mehr. Kleiner Witz von meiner Seite. Ja, niemand lebt so lange.
Ich wusste gar nicht, dass Otto Rehhagel, wenn der sozusagen mehrere Worte so staccato-mäßig hintereinander spricht, dass er im Grunde genommen was mit Götz George gemeinsam hat.
So, stimmt. mein lieber Herr Nöcker, lassen Sie nur sagen, Dieter Hecking erinnert mich an Beethoven, denn er ist der Unvollendete.
Und Götz George.
Leider nicht der 9., sondern der 25. Trainer vom HSV.
Otto Rehhagel ja auch unvergessen in seiner Rolle bei Werder Bremen und Kaiserslautern und in Griechenland. Der Gutmacher.
Der Gutmacher, ja. Ja, oder beziehungsweise der Spielkultur-Totmacher, wenn man zumindest sich die Europameisterschaft ansieht, die ja auch schon wiederum 16 Jahre her ist.
Ja, klar.
Justamente quasi hat Angelos Carceres. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber der HSV wird auf jeden Fall, weil wir heute den 20. Alter. Pokaltitel gefeiert haben, wird der HSV also demnächst irgendwann seit 2007 den 20. Trainer vorstellen.
Krass, ne? Ja. Das ist unfassbar.
Aber du musst, wenn man das mal überschlägt, seit 2007, würde ich jetzt mal behaupten, also auch eine kühne These, der FC Bayern hat in dieser Zeit genauso viele Titel geholt wie der HSV-Trainer.
Ich glaube, das stimmt.
Und das könnte
noch geiler ist der Vergleich, finde ich, oder anders ist auf jeden Fall der Vergleich. Hecking war jetzt der 19. Trainer beim HSV. Sein Nachfolger in Gladbach hat 19 Trainer mit nach Gladbach gebracht. Das ist nämlich der große Unterschied. Also Marco Rose, der ja letztendlich auch ein Experiment war, was jetzt funktioniert hat. Also es war ja dieser große, es war die Geschichte nach der letzten Saison. Okay, Hecking, der ja gute Arbeit geleistet hat in Gladbach, geht. Rose kommt, um eine neue Stimulanz zu haben, dass was Neues passiert in Gladbach. Hecking geht zum HSV, man denkt, och, mal gucken. Und letztendlich hat nur eins funktioniert von beiden, nämlich Rose in Gladbach. Ja. Weil Rose eben nicht nur, Alexander Zickler, ne, als Stürmertrainer und ich glaube sogar einfach nur Geschwindigkeitstrainer. Marco Rose hat einfach zwei Dutzend, wie das alte Hoeneß-Zitat, der braucht ja am Ende einen Gelenkbus, um die ganzen Trainer nur zum Platz zu fahren, ja. Ich schalte mal zu unserem HSV und Hamburg-Korrespondent Mike Nöcker. Warum ist Hecking jetzt nicht geblieben und probiert noch eine zweite Saison? Er ist ja gegangen.
Ist
oder?
Das so? Es ist offensichtlich, also bei all dem, was ich gelesen habe, hat man sich zusammengesetzt. Also der sportliche Leiter quasi des Hamburger Sportvereins, Herr Bold. Und Dieter Hecking.
Wenn du das schon sagst, Herr Bold, das ist so,
du bist so andächtig, ne?
Da sind die distanziert, fast schon ironisch, Augenzwinkern, so wie fandst manche du? Das Gender-Sternchen mitsprechen. Das ist schon so ein bisschen akzeptierend, dass das nun mal so ist, aber auch mit einer leichten verächtlichen Pause drin. Muss ich ganz klar sagen, Mike, das spüre ich doch. Da liegt doch, da ist so ein Thema.
Schweigen ist Bold.
Eigentlich habe ich es nur deshalb gesagt, weil mir so schnell der Vorname Jonas nicht eingefallen ist. Deswegen habe ich erstmal Herbold gesagt. Ja. Also es sollte eigentlich gar nichts Despektierliches sein. Aber zurückkommen zu dem Thema, man ist wohl offensichtlich mal, man hat mal pekuniäre Gründe sozusagen gesehen. Und zwar nicht, was das Gehalt von Dieter Hecking angeht, sondern vor allem, dass es eben kein Geld für neue Spieler gibt. Und offensichtlich hat Hecking jetzt nicht unbedingt das Potenzial gesehen, dass der HSV im nächsten Jahr dann wirklich
aufsteigen kann. Weißt du, der Kühne, der ist doch noch da. Der soll mal ein bisschen für seinen HSV auch mal Geld investieren.
Der übrigens angeblich einen Käufer für seine Anteile sucht.
Ja gut. Und das machte er glücklicherweise alles immer laut und öffentlich, dass er dann auch seine Anteile dann auch entsprechend selber nochmal so ein bisschen runterlabert vom Wert her. Das macht er ja ganz geschickt. Man fragt sich ja manchmal wirklich, wie Kühne auf seine, also er ist bestimmt ein guter Geschäftsmann, was so Zahlen angeht, aber auch dem kommt ja die Eitelkeit komplett in die Quere. Man fragt sich wirklich, wie man bei so viel Eitelkeit es jemals schaffen konnte, sich nicht permanent Knüppel zwischen die Beine zu werfen, während man so ein Unternehmen aufbaut.
Ich erinnere nur noch mal an das Spiegel-Interview, wo er letztendlich gesagt hat, ey, wir wollten mal Weltstars hier holen und hier zum HSV kommen nur die Dummen zum Sterben.
Ja,
so, das ist ein Interview gewesen.
Ja, genau das.
Das ist eigentlich die zweitabsurdeste Selbstdarstellung im Spiegel gewesen aus dem Fußballbereich nach dieser Feldenkirchen-Aki Watzke-Geschichte. Also das sind so die großen Geschichten, die der Spiegel uns geliefert hat, wo sich Leute aus dem Fußballbusiness und drumherum als selbstherrliche Sonnenkönige entblößt haben. Naja, schade ist es, also aber das hatten wir ja letzte Woche schon, dass der HSV und der und Borussia Dortmund auch ein paar Parallelen mittlerweile aufweisen. Leider, die einen zwar auch im Erfolg und die anderen dann im Misserfolg. Aber was ich sehe, apropos Erfolg und Misserfolg, ist, ich sehe eine ganz große Gefahr, dass Hecking so abdriften kann wie Mirko Slomka, den ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne als Co-Kommentator im Moment höre, weil er das ganz, ganz toll macht. Aber Hecking ist ein ähnlicher Typ. Auch Mirko Slomka ist kein schlechter Trainer. Und auch Dieter Hecking kann was als
aber
Trainer.
Aber Hecking ist, ich weiß, was du meinst, aber Hecking, wenn man so ein bisschen sich so hinter den Kulissen umhört, hat im Umgang mit Menschen, respektive Spielern, ist es ein ganz anderer Typ. Insofern, man kann es auch anders sagen, durch ein Engagement beim HSV kann man seinen Ruf als Trainer nachhaltig beschädigen. Das ist im Lebenslauf nicht unbedingt die allerglücklichste Station. Das kann auch schon mal eine kleine Delle im Lebenslauf sein.
Mich wundert,
Das ist kein freiwilliges soziales Ja.
Das ist richtig, ja.
Sehr ein soziales Nein.
Ja, das ist richtig.
Nein, aber was ich kurz erzählen wollte, ist, dass ich komischerweise, ich hatte das Gefühl, dass Hacking nach all diesen Trainern, er war ja, wie gesagt, seit 2007, der 19. Trainer, 2007 nur deshalb, weil du ja den Vergleich zu Heidenheim angestellt hast. Deswegen kamen wir auf dieses Jahr 2007, wo einfach in Heidenheim einfach genau ein Trainer seit 2007 wirkt.
Das wissen wir ja jetzt.
Ja.
So können wir jetzt endlich mal das Jahr 2007 abhaken. Ich habe so häufig das Wort 2007 gehört. Das ist ja verrückt.
Wusstet ihr, dass Tuchel ja den besten Punkteschnitt aller Dortmund-Trainer hatte und dann hat es nur zur Vizemeisterschaft gereicht? Also das nur mal zum Thema. Immer wieder auf der gleichen Zahl rumreiten, ne, Micky Beisenherz?
Was er mit damit jetzt um die Ecke kommt.
Das ist übrigens, vielleicht können wir mal darüber reden. Ich habe nämlich neulich darüber nachgedacht, dass also dadurch, dass ja jetzt Favre dann doch offensichtlich bei Dortmund weitermacht, was ich ein bisschen verwunderlich finde, ehrlicherweise, weil ja, so ein bisschen
Alternativen.
Favre wieso? Ist alternativlos. Du hast doch hier Kovac. Oh.
Ich hatte zwei Quellen.
Die eine war die Gartenhütte meines
Bruders. Beide haben sich abgesetzt über die Grenze. Sie gehen nicht mehr ran ans Telefon. Ich glaube, sie sind ähnlich verzweifelt wie ich. Favre bleibt. Kovac wird doch nicht. Ich weiß gar nicht. Pest und Cholera. Also ja. Ich weiß
Pest
nicht,
und Cola. Pest und Cola. Dortmund ist Pest und Cola.
Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, was schlechter oder besser gewesen wäre für den BVB. Wir springen jetzt gerade im Thema, aber ich muss noch ganz kurz sagen, es war natürlich nicht der Punkteschnitt, sondern es war die beste Punkteausbeute, rein numerisch, in all den Jahren und dann nur die
Vizemeisterschaft. Aber du warst ja so geil darauf,
mich zu veräppeln, wollte dich einfach nur,
dass du jedes Maß verloren
und hast. Jedes Maß verloren. Pass auf, ich mache jetzt aber hier mal einen Break, weil ich gerade auf die Uhr geschaut habe.
Ja.
Und wir haben ja noch einen zweiten Partner. Also wir machen jetzt noch mal ganz kurz Werbung. Ne?
Ja,
ungefähr
stimmt.
So Halbzeit.
Nur, weißt du, das ist auch das Schöne, weißt du, in Corona-Zeiten, da ist aber hier ne, nix. Da ist in diesem Westerndorf, da geht einmal, da fliegt das Tumbleweed so. Und kaum ist mal wieder ein paar Spieltage wird gespielt, da rennen die Sponsoren uns aber die Bude ein.
Genau, aber so. Also, sie hören immer noch Fußball, ja. MMA, The Good, The Bad and The Ugly.
Ja.
Und um gleich mal in der Diktion zu bleiben, Summertime is Readly Time. Readly ist zurück. Unser allerliebster Lieblingspartner über die letzten Jahre.
Du kannst doch nicht sagen, allerliebster Lieblingspartner, weil das bedeutet ja, dass zum Beispiel Kia, die ja am Anfang, dass die nicht unser Lieblingspartner gewesen sind. Alle, die hier zu MML kommen und sagen, ja, ich sage ja zu MML und ich mache sogar mein Portemonnaie auf. Wie war das früher bei alle? Es sind alle Gewinner.
Es sind alle bei Mini Playback Show. Es sind alle Gewinner.
Also wir haben natürlich alle lieb.
Also, ich als Kamerakind sage euch jetzt, Summertime ist Readly Time. Readly war ja schon mehrfach unser Partner. Ihr wisst das, 5000 Magazine in einer App, unter anderem auch die Sportbild, Rolling Stone Magazine.
Ja.
Ich insbesondere bin jetzt seit 3 Monaten Readly-Kunde sehr, sehr zufrieden.
Ich nutze es auch, ich finde es auch super.
Die Basket, die Five, die Dummy.
Ja.
Jetzt auch gerade, weil sich Leute jetzt auch Inspiration suchen für den Urlaub und so. Ich bin jetzt hängen geblieben letzte Woche auf National Geographic Traveler. Das ist auch neu dabei, wo man sehr, sehr gutes Thema, die tollsten Ziele ohne Fliegen. Also nicht ohne die Insekten, sondern ohne, dass man ins Flugzeug steigen muss.
Ja.
All das gibt es, Men's Health, es gibt 442.
Es gibt so tolle Sachen, was ich jetzt geguckt habe. Es gibt unter anderem das Modelleisenbahnmagazin.
Pass auf, weißt du, also was auch so ganz absurde Hefte. Weißt du, was ich gefunden habe vorgestern? Parks und Kirmes.
Wirklich?
Da geht es nur um Freizeitparks
Wahnsinn.
Und mobile Rummel.
Wahnsinn.
Das ist wirklich, nein, das macht aber Spaß. Also für mich.
Heißer Insider-Tipp gerade. Da geht derzeit nicht viel.
Für mich als Reporter, natürlich Dummy oder auch Rolling Stone sind echt tolle Sachen. Und dann hinzu kommt noch Welt am Sonntag. Also das kann man immer auch mal Sonntag noch ganz gut machen. Plus die Sportbild hatte ich ja schon gesagt. Aber wie gesagt, einfach gut jetzt im Sommer. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Letztes Jahr waren sie ja auch im Sommer unser Partner und haben wir auch gesagt, ist ja besser als so einen ganzen Koffer Magazine mitschleppen jetzt im Auto.
Besser als Clown.
Die Landingpage dieses Mal, wenn ihr einen Monat gratis Readly testen wollt, jetzt über die großen Ferien, so hat man das ja früher gesagt, eine 6 Wochen Freizeit, wenn ihr Readly testen wollt, ist readly.com/mml. Einfach so, einfach mal ins Internet gehen und dort readly.com/mml eingeben und dann einen Monat Readly gratis testen.
Ich
war wirklich
begeistert. Ich bin der ideale Kunde
seit Monaten und bin total zufrieden.
Jeder, der mich sieht, weiß, was ich immer. Ich habe mir mal irgendwann so ein leichtes Apple-Gerät gekauft, so ein Rechner, damit man nicht immer so schwer tragen muss im Handgepäck. Und mache es ja regelmäßig so, dass ich dann einen sehr leichten Rechner habe, damit ich nicht so schwer tragen muss. Und kaufe mir dann aber so 8 dicke Magazine. Dann ist es ja kein Wunder, dass ich so schief bin wie Klaus Kleber, dass man mir immer so einen Bierdeckel unter das Bein schieben will.
Und also jetzt für alle, die einen mittleren oder leichten Koffer haben, readly.com/MML. Summertime is Readly time.
So kleiner Fun-Fact. Lukas hat mehrfach mich dafür kritisiert, dass die Werbung immer so lang ist, wenn ich sie mache. Deswegen wollte er es jetzt selber auch mal machen.
Musste erleben, was dann passiert.
Aber man merkt einfach, wenn man auch schwärmen will für Marken.
Die sogenannte Schwärmintelligenz.
Ja. Die Schwärmintelligenz, so ist es nämlich.
Das kannst du nie ausstellen.
So, apropos Schwärmintelligenz. Ja. Kommen wir zurück zum Hamburger Sportverein.
Ja.
Und der großen Frage, Trainer.
Ja.
So. Und die Liste ist ja sehr lang, wie wir wissen.
Ja. Hattest du da nicht noch einen Tweet entdeckt?
Ich? Als eure Netztroller.
Ah, jetzt verstehe ich das erst. Alles klar. Das war doch Mitte der 2000er noch ein ernstzunehmender Job.
Das ist richtig. Sag mal, Netztroller, auch Grüße zum FC St. Pauli an dieser Stelle. Das ist ein kleiner Insider. André Thulsen genannt Troller.
Ich möchte mich erschießen. Also der Account, wo sind Sie jetzt? Listet auf, wer kommt nach? Doll, Stevens, Joel, Labbadia, Moniz, Fee, Oelling, Cardoso, Arnesen, Fink, Cardoso, Vermaarbeek, Slomka, Zinnbauer, Knebel, Labbadia, Gistol, Hollerbach, Titz, Wolf, Hecking. Oh, da wird vorgeschlagen, Heiko Westermann. Und Tedesco, was ich interessant finde.
Ja.
Allerdings natürlich, Jens Keller, auch spannend.
Jens Keller.
Nicht Marc Keller vom Bergdoktor, sondern... Und aber Tedesco?
Also, was ist eigentlich mit Roger Schmidt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Interessant.
Tedesco halte ich also.
Oder um mal wirklich ein Thema aus der letzten Folge nochmal zu vertiefen. Ja, ich wurde ja total angefeindet. Also folgende Nachricht wurde uns auf Instagram geschickt. Ich hatte ja gesagt, das ist nicht gut für deinen Verein, wenn alle irgendwie Frank Pagelsdorf und Roy Präger nachtrauern. Und dann, ja, pass mal auf, ist ja alles schön und gut, was ihr in eurem Podcast immer sagt, ne? Aber hat jemals einer von euren Kackvereinen so geilen Fußball gespielt wie der HSV unter Frank Pagelsdorf?
Ja.
Und da konnte ich ehrlich gesagt insbesondere als Hertha-Fan nichts gegen sagen, weil wir mal im Volksparkstadion, als die noch Jeboa hatten, Malavikia, Roy Präger, da haben wir 6-1 verloren. Das habe ich damals noch live gesehen, das Spiel. Chancenlos. Hertha BSC chancenlos, noch mit diesem gelbe Kontinentale-Trikot. Mhm. Und der HSV hat uns so hergespielt. Und es stimmt einfach. Der HSV hat unter Frank Pagelsdorf mit dieser Mannschaft begeisternden Fußball gespielt. Ja. Deswegen ist es auch okay. Aber, wie ich den Leuten dann immer zurückschreibe auf Instagram, ihr habt ja recht. Aber sonst wäre es ja nicht lustig.
Das ist richtig.
Irgendwas muss man ja sagen.
Und jetzt habe ich eine Idee. Tedesco geht zum Hamburger Sportverein und Tönjes kauft dem Kühne die Anteile ab, damit er wieder
Das ist aber eine schöne Theorie,
genau. Oder?
Super,
genau.
Ich finde übrigens auch, dass so einem Fleischfabrikanten Hamburger eigentlich insgesamt ganz gut passen.
Und was macht der Tönjes jetzt? Hamburger. Genau, der HSV. Schlechter geht immer.
Ja. Schlechter.
Ja,
Hallo.
Ja. Toll. Ja, wirklich toll.
Ist doch ein geiles Motto, oder?
Super.
Ja.
Herr Vogel, ich muss sagen, Sie sind für mich der Goethe von MML. Also wie Sie mit Sprache umgehen. Also das ist wirklich, also Sie sind eine, lassen Sie mich das mal so sagen, eine schillernde Figur hier in dem Podcast.
Ich verstehe, was meine kleine Witz von meiner Seite.
Aber das ist, es ist schön bekloppt, dass wir uns am Ende dieser Saison, die ja, man kann es nicht anders sagen, auch eine Clemens-Tönnies-Saison war,
allerdings,
jetzt wieder darüber unterhalten dürfen.
Die ja.
Nein, ich glaube
nochmal,
am Ende dieser Saison, die ja auch eine Clemens-Tönnies-Saison war. So.
Und beim FC Schalke gehen dermaßen die Lichter aus, dass man in der Weltsicht von Clemens Tönnies sich ja Sorgen machen muss, dass diese ganzen Afrikaner sofort anfangen, ne? Ja. Den Rest kennen sie.
Ja, genau, so ist es.
Ja, so
das
ist es. Es ist
gut, dass du das nochmal erwähnst an dieser Stelle. Da muss auf jeden Fall, also nicht drüber geredet werden, sondern was wir nochmal sagen sollten, ist, ja, was ich komisch finde. Und jetzt lassen wir uns einmal nochmal ganz kurz ernst werden. Das Dieter Hecking hatte ich eigentlich das Gefühl, jetzt muss man sagen, ich, der ja auch prophezeit hat, dass der Hamburger Sportverein mit 10 Punkten aufsteigt, also 10 Punkten Vorsprung aufsteigt, und zwar als Erster in der zweiten Liga. Aber nichtsdestotrotz hatte ich unter anderem auch das Gefühl, dass Dieter Hecking und der Hamburger Sportverein eigentlich ganz gut zusammenpassen. Also weil er zum einen hat er in einer gewissen Form was Hanseatisches, ja, tatsächlich auch, weil er halt so ein bisschen, ich will nicht sagen steif ist, aber so, also man könnte schon denken, irgendwie da kann, wenn der altes Ding, der Hamburger kann jede Farben tragen, die dunkelblau sind. Also wenn der einen dunkelblauen Anzug anhat, dann sieht der auch aus, als würde er irgendwie aus Eppendorf oder Blankenese kommen.
Ja, der hat, genau, der hat so etwas angenehm Unaufgeregtes.
Und irgendwie
ist auch fünffacher Vater. Insofern wäre er eigentlich perfekt für die Aufgabe gewesen, diese Mannschaft in irgendeiner Art und Weise in die Spur zu kriegen.
Aber und gut, insofern hatte ich eigentlich das Gefühl, dass das ganz gut passt.
Ja.
Interessanterweise, die Antithese dazu ist ja, weil Vereine so ganz oft immer so den Trainer suchen, der ja passt, und ganz oft scheitern sie eben daran. Witzigerweise ist gefühlt für mich Lucien Favre, der ja punktemäßig, glaube ich, der beste Trainer in der Geschichte.
Im Schnitt. Eine Saison angeht, weil ist ja Thomas Tuchel.
Im Schnitt.
Ja. Pass auf. Nein, ganz kurz, nein. Im Schritt hatte Max Kruse ja den größten Pimmel.
Ach komm, jetzt hör doch mal auf mit dieser blöden Max Kruse Challenge. Das ist wirklich peinlich. Es ist so infantil.
Darf ich dir was sagen? Auf Instagram, ich habe 12 Zuschriften bekommen, warum der in der letzten Sendung gefehlt hat. Unsere Fans lechzen danach. So. Die lechzen danach.
So.
Im Schritt.
Findet ihr nicht, dass Lucien Favre der schlechteste, beste BVB-Trainer aller Zeiten ist?
Sehr schön. Also Favre ist auf jeden Fall nicht der richtige Mann für den HSV. So viel kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja.
Weil ein Verein, der insgesamt nicht an die eigene Stärke glaubt, der zögert, der zaudert, der hadert, der braucht nicht noch einen Trainer, der dieses Gefühl auch noch verstärkt. Also das ist, da brauchst du im Grunde genommen, wahrscheinlich brauchen die wirklich eher Jürgen Höller, der einfach mal so, der so als totaler Durchlauferhitzer diese Mannschaft zumindest über ein knappes, oder Bastian Jotta oder so, über so ein Jahr einfach komplett zu.
Aber hier Patrick Esume.
Ja, das ist aber ein ganz anderer Typ. Der Coach ist ja nun wirklich, ist ja ein gerader Typ. Das ist ja wirklich ein sehr ehrlicher Charakter. Ich glaube, du brauchst wirklich eher so eine Art Schamanen, der diese ganzen Fregels da einfach mal bei 34 Spieltage in Grund und Boden labert, die so daumäßig über heiße Kohlen laufen.
Ja, Magath, der Hügel der Leid.
Nee. Ja, oder die müssen mit Kollegen mal dieses Alpha-Programm machen. Die meisten Spieler wirken so qua Optik sowieso sehr empfänglich für solche Botschaften.
Jesus.
Und ich glaube, nee, richtig, Kollege, mit seinem Alpha-Programm.
Hat sich den Anwalt von Barbara Saal aus der Barbara Saal-Sendung genommen.
Alter, ja, ist doch
egal, nur kurzer Exkurs.
Ja. Ich glaube, es braucht einen Trainer schöne Grüße in den Volkspark. Es braucht auf jeden Fall einen Trainer, der in der Lage ist, auch Mentalcoach zu sein, auch jemand zu sein, der eben die Mentalität dieser Mannschaft einfach steigert, weil ich immer noch
die Mentalität dieser Mannschaft steigern kannst du theoretisch auch, wenn du den Busfahrer das in dir lässt. Der ist ja nichts. Was willst du da steigern?
Am Ende wird Folgendes passieren. Mirko Slomka wird neuer Trainer beim HSV, weil wir ihn schon mal angeteasert haben. Und es würde mich nicht mal wundern. Und es würde auf eine wundersame Art und Weise passen. Weil letztendlich ist es auch scheißegal, wer das halbe Jahr den HSV coacht.
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Ich glaube, die kommen mit was ganz anderem um die Ecke. Wir müssen echt mal beobachten, wer beim HSV da gespielt hat. Genau, ein Roboter. Dieser eine Roboterhund, der ab und zu bei Facebook irgendwie rumgeht. Der, also dieser kopflose
Hund.
Wie hieß denn dieser
Schachcomputer? Deep Blue?
Deep Blue.
Das passt doch als Hanseate hier. Der hat die Vereinsfarben hier. Der kann das. Ja. Der kann anders. Als unsere Vereinsführung kann der 28 Züge im Voraus
denken. Wahrscheinlich wird es wirklich Helmpeter. Und der wird dann wahrscheinlich sogar noch erfolgreich sein. Weil das zumindest jemand ist, der nun wirklich glaubhaft.
Wollte ich letzte Woche schon mal ganz kurz fragen, ob ihr denn als Netzfundstück der Woche den neuen Helmpeter schon gesehen habt?
Was?
Der Sivi. Der Sivi, das ist, glaube ich, ein Notarzt oder Sanitäter aus Hamburg, auch mit okay. Tattoos, und der sitzt dann da auf YouTube und spricht halt auch frontal in die Kamera, auch so mit so einem, okay. mit so einem schönen Hamburger Idiom,
ja.
und ist immer nur aufgebracht, und das Einzige, was, wie er seine Meinung und seinen Humor transportiert, ist Lautstärke.
Ach, toll, super, das ist
fassbare Ironie.
Ja.
Also alles, was er sagt, ist anders gemeint. Also wenn er dem HSV gratuliert mhm. zum vierten Platz, pass auf, Spoiler, dann meint er das gar nicht.
Ach so, das ist ja toll.
Da der Sivi.
Da gibt's ja wirklich viel zu wenige von.
Ja, der Sivi.
Also mein Herz wird er nicht erobern. Ich bin Team Helm-Peter. Ich bin Helm-Peter-Ultra. Ich bin Helm-Ultra. So, da bringt mich auch keiner von ab.
Nightmare on Helm Street.
Nightmare on Helm Street.
Okay.
Warte Gott.
Ja, gut, so. aber also darf ich nochmal festhalten, ja. weil jetzt auch so, es geht jetzt unser drittes Jahr ist jetzt irgendwie zu Ende gegangen als MML, und jetzt haben wir diese Saison hinter uns gebracht.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, es ist auch so täglich grüßt das Murmeltier. Wir reden seit Jahren darüber, jetzt sind die Bayern wieder Meister geworden. Ja. Wir reden davon, bei Schalke gehen langsam die Lichter aus, weil wir zwischendurch auch mal die Vizemeisterschaft vergessen haben und so, aber schwamm drüber. Mhm. Und der HSV beschäftigt, und es sind immer, am Ende sind es doch immer wieder die drei, vier großen Erzählungen,
ja.
mit denen wir dann doch unsere Zeit verbringen oder ja. verschwenden müssen. Ja.
Genau, weil vorne gehen immer Leipzig, Dortmund und Bayern ins Rennen.
Mhm.
Meistens auch in dieser Reihenfolge, also von hinten.
Naja, aber Gladbach war schon lange dabei. Ne?
Ja.
Also es war schon, insgesamt war schon eine gute Saison. Das muss man schon sagen. Wir haben über weite Strecken hinweg, durften dir munter herumspekulieren.
Wir machen ja nächste Woche noch eine so eine Rückblicksendung. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz kurz, es ist ja wieder Folgendes passiert. Alle haben sich ja auch drüber lustig gemacht oder haben mit uns gelitten. Es ist ja der MML-Fluch eingetreten letzte Woche. Wir hatten aufgezeichnet, ja. wir hatten die Tonspuren geschickt, ja. es wurde zusammengeschnitten. Und während noch geschnitten wurde, ja, also Villa Bajo und Villa Riva, während bei uns noch geschnitten wurde, wurde woanders schon entlassen oder zurückgetreten oder wie auch immer. Clemens Tönnies ist zurückgetreten als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04. Und ich habe mich nur eine Sache gefragt.
Mhm.
Er hat 3 Monate Pause verordnet bekommen nach dieser ganzen, nach dem Afrikaner-Gate. Mhm. Wir nennen es jetzt mal so. Ja, da wäre es der richtige Zeitpunkt gewesen, zurückzudrehen.
Klar.
Und jetzt kommt, pass auf, und das ist komplett bigott, dass man jetzt, natürlich ist das mit Corona und dem Fleischskandal eine Riesennummer, aber es hat ja effektiv erstmal nichts mit Schalke zu tun.
Das
heißt, du ziehst die Reißleine eigentlich an der falschen Seite, was ja letztendlich auch nichts ist.
Wobei ein bisschen hat es natürlich schon mit Schalke zu tun, weil die Erkenntnis ist nicht wirklich neu. So, weil natürlich hat man über Jahre gewusst, was bei Tönnies Fleisch und bei anderen Fleischverarbeitern in der Größe passiert. Das ist ja nicht neu. Ich kann mich erinnern, bei der Heute-Show haben wir, glaube ich, vor 8 Jahren schon über so eine Scheiße berichtet. Messergeld und was nicht alles. Insofern hat es natürlich schon mit Schalke zu tun, weil dieser Club ja irgendwann mal sich dem einfachen Arbeiter, sei es ein, in Anführungsstrichen, Bio-Deutscher, ein Bulgare oder Rumäne, spielt ja gar keine Rolle, dem einfachen Arbeiter verpflichtet fühlt. Und dieser Club, egal ob unter Tage oder zwischen Schweinehälften, war ja immer Repräsentant genau dieser Leute. Und dann ein Chef eines Vereines zu haben, der sich aufmacht, genau solche Leute auszubeuten, die wie Scheiße zu behandeln. Und dann ist Putin, Gazprom und der ganze andere Kram noch gar nicht eingepreist. War das natürlich schon seit Ewigkeiten ein Vorsitzender dieses Vereines, der natürlich dieser Vereins-DNA, der Identität natürlich total zuwiderlief, was dann zuletzt lief mit dem Härtefallantrag und dem Busfahrer.
Ja, das
war
ja,
aber was der FC Schalke, natürlich komplett verpasst hat, und auch jetzt lässt sich das ja nicht mehr ändern, es war ja am Ende Tönnies, der den Verein verlassen hat. Zum falschen Zeitpunkt, viel zu spät, und dann halt auch er. Es wäre natürlich am FC Schalke gewesen, irgendwann dann doch mal die eigenen Eier wieder zu entdecken und zu sagen, pass mal auf, wir hängen zwar an der Nadel von dem Typen, denn das muss man ganz klar sagen, ohne das Geld von Tönnies und seine Kontakte auch, wird's richtig dünn. Und ich glaube, der FC Schalke sieht einer ganz finsteren Zukunft entgegen, vielleicht moralisch befreit, aber finanziell erinnert es ja wirklich so ein bisschen an den BVB Anfang der 2000er. Und das wird eine ganz, ganz harte Zeit. Vielleicht Ist es eine Zeit, in der Sie Ihr Gesicht wieder erlangen und wieder Ihre Identität zurückbekommen? Aber Sie sehen eine harten Zeit entgegen, denn die Gehaltsobergrenze, was übrigens nicht für Sigmar Gabriel galt, wobei man fairerweise sagen muss, 10.000 Euro für jemanden wie Sigmar Gabriel, der in so einem Amt war und Wirtschaftsminister, das ist im Grunde fast ein bisschen das Äquivalent zu dem Geld, was die Schlachter bekommen. Aber gut, wer soll denn zum FC Schalke gehen? Also der FC Schalke hat keine sportliche Perspektive und der ist auch finanziell nicht mehr interessant, weil wenn der beste Spieler dort 2,5 Millionen bekommt.
Vor allen Dingen viele Schalker dachten ja, weil sie komplett aufgehört haben, nachzuprüfen, was passiert in dem Fall. Die dachten, Salary Cap wäre der erste Neuzugang für die neue Saison, ausgeliehen von Norwich City.
Ja, aber die haben gedacht, da wäre ein weiterer Wettbewerb.
Absurdeste Nachricht, ja, auch aus Berliner Sicht, Weston McKennie will weg von Schalke, Hertha BSC will ihn holen. Also ich sag dir eins, das ist der letzte Dolchstoß für Schalke 04, wenn jemand wie Weston McKennie von Schalke dann nach Berlin geht. Also, ja. Hey, versteht mich nicht falsch. Guter Achter würde gut zu Hertha BSC passen, aber es würde viel sagen über das, wie sich die Kräfteverhältnisse dann verschieben innerhalb von einer Saison, von einem Jahr.
Ganz kurz vielleicht nochmal, weil es auch was
damit. Da können wir auch dann mal langsam mal Feierabend machen, ne?
So. Willst du schon wieder unsere Fans
todmüde
hier erzürnen, weil du hinten raus schon wieder eigentlich.
Da ist keiner erzürnt, die freuen sich, wenn ich einen dramatischen Abgang habe.
Pass auf, ich habe eine Nachricht ganz bekommen. Man muss ihn ganz kurz in Schutz nehmen. Der Mann geht jetzt kein Omelett fressen. Der sieht selbst aus wie ein Omelett
mittlerweile. Ja. So. Und zwar mit weniger Eiern. Einfach
gewendet. Ja. So. Ich habe Post bekommen. Und zwar von Dr. Florian Hohmann. Jetzt wird's ein bisschen ernster oder zumindest ein bisschen komplizierter, weil er an der Universität in St. Gallen geforscht hat, hat eine Studie gemacht. Und zwar über die Finanzstruktur und die finanzielle Ausstattung von Fußballvereinen.
Oh ja, okay.
Und das ist insofern total spannend. Und da werden wir sicherlich an irgendeiner Stelle auch nochmal sehr intensiv auch mit ihm selber drüber reden. Weil, und jetzt, wenn wir über Schalke reden und wenn wir eben Gladbach beispielsweise als Punkt gebracht haben und wenn wir über den Hamburger Sportverein reden, gibt es eine sehr interessante Punkt, also es fängt alles erstmal darin an, dass im Lizenzierungsverfahren der DFL überhaupt nicht gefordert wird, dass ein Verein Gewinne machen muss, sondern lediglich die Liquidität für 34 Spieler, also für das Aufrechterhalten des Spielbetriebs nachweisen muss. Mhm. Das kann also heißen, du hast, keine Ahnung, 10 Millionen Euro, nur um eine Zahl jetzt zu nennen, 10 Millionen Euro auf der Bank und kannst sozusagen mit diesen 10 Millionen Euro, die Zahl ist Quatsch, aber mit diesen 10 Millionen Euro kannst du nachweisen, du kannst jede Rechnung bezahlen, alles, was quasi in diesen 34 Spielen anfällt, kannst du bezahlen und dann bekommst du die Lizenz. Mhm. Ob das Geld von der Bank kommt oder dreifach verpfändet ist gegen irgendwelche anderen Sachen, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. So, und jetzt passieren ein paar Sachen. Erstens hat, und jetzt muss ich die Zahl nochmal, damit ich sie genauer habe, Borussia Mönchengladbach hat in der Zeit von, lass mich ganz kurz gucken, von 2009 bis 2018 die Eigenkapitalquote von 13,5 auf 42,5% gesteigert. Okay. Das heißt, Borussia Mönchengladbach hat in dieser Zeit Gewinne gemacht und hat sich Geld beiseite gelegt. Mhm. Und das ist der Grund, warum dieser Verein auch deshalb sehr gefeiert werden muss dafür, dass er die Champions League erreicht hat, weil es einfach sehr sauberes Arbeiten ist. Mhm. Da wird nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auf wirtschaftlicher Ebene einfach richtig gute Arbeit geleistet.
Und umso schwerer wiegt das Max-Eberl-Zitat, der sagt, Hertha BSC mit den Windhorst-Millionen, die holen jetzt in einem Sommer 10 Jahre gegen uns auf. Mhm. Und lasst euch das auf der Zunge zergehen.
Finanziell. Dann wäre natürlich, also um dann wirklich bedrohlich zu werden für Gladbach, wäre dann natürlich auch noch fußballerischer Sachverstand vonnöten. Da wiederum würde ich sagen,
ja gut,
könnte es dann noch mal eng werden.
Schalke 04 hat es geschafft, eine negative Eigenkapitalquote zu erwirtschaften. Und der Hamburger Sportverein ist mal als Bernd Hoffmann noch Chef vom HSV, ich kriege das Zitat nicht mehr ganz zusammen, hat er so sinngemäß gesagt, als Chef eines Fußballvereins, kämpfst du im Grunde genommen den ganzen Tag um Liquidität, Klammer auf, den ganzen Tag gegen Insolvenz. Mhm. Weil du halt immer nur dafür sorgen musst, dass weil er so sehr auf den Kader und so sehr auf den sportlichen Erfolg getrieben und dann natürlich auch von Fans beeinflusst, von Öffentlichkeit beeinflusst, also warum gewinnt er nicht, warum steigt er nicht auf, warum kommt er nicht in die Champions League und so weiter, ja, und so fort. Das ist ja ein monstermäßiger Druck.
Ja.
Und
ja, und viele Unwägbarkeiten, die du als Geschäftsführer ja gar nicht beeinflussen kannst. So, ja. Also wenn du ein gutes Produkt vertreibst, dann kannst du ja auch eine lineare Entwicklung. Also wenn ich jetzt Oatly Hafermilch als Beispiel, weil es ja überall gesoffen wird, vertreibe, dann kann ich anhand der Entwicklung am Markt relativ sicher voraussagen, dass das in den nächsten Wochen und Monaten so weiterlaufen wird.
Bernd Hoffmann klingt so ein bisschen wie Marty Bird in Ozark. Ja. Jeden Tag kämpfe ich ums nackte Überleben.
Ja, wirklich, ja, ja. Und das kannst du natürlich als Geschäftsführer oder Präsident eines Fußballvereins nicht, weil du natürlich die Geschicke auf dem Platz nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kannst. Du kannst auch einen wertvollen Kader zusammenstellen, aber ob das dann funktioniert, kann dir natürlich niemand sagen.
Das Interessante ist übrigens, also in ein Lizenzierungsverfahren einfach Gewinne reinzuschreiben. Und es muss ja noch nicht mal, es geht ja nicht darum, dass es dann Millionen sein müssen oder dass es immer 15% irgendwie die alten Bertelsmann 15%, alles muss 15% Rendite machen. Das muss ja alles nicht sein. Ja. Aber überhaupt mal seine Finanzen in den Griff zu bekommen und einfach nur zu sagen, Leute, ihr macht das auch, weil ihr mit den 80, 90, 150, 180, 350, wie viel auch immer Millionen, die ihr erwirtschaftet, einfach jetzt mal verpflichtet werdet, auch Gewinne zu machen.
Und ja.
Ich finde, so ein Beispiel wie Borussia Mönchengladbach, ist, das kann man im deutschen Fußball gar nicht hoch genug preisen, weil es einfach toll ist, dass dieses Gefühl, was man sowieso schon hatte, dass da einfach gute Arbeit geleistet worden ist, im Vergleich zu Schalke, im Vergleich zum HSV, einfach auch an diesen Zahlen einfach belegt werden. Das finde ich toll.
Vielleicht bräuchte man sowas wie diese 5-Jahres-Wertung, die man ja international hat, aus diesem Länderquotienten und einer Mischung dieser Fair-Play-Tabelle, dass man das mischt und sagt, pass auf, die letzten 10 Jahre gesehen, wir überprüfen die Vereine, wie sie gewirtschaftet haben, und dann gibt es extra Punkte. Weißt du, es gibt es immer wieder pro Jahr, gibt es extra Punkte. Also Gladbach bekommt, weil sie besser gewirtschaften als Schalke, kriegen sie 3 Punkte extra. Also so, weißt du, jetzt ganz, so, okay, ganz theoretisch. Also sie sagen, pass auf, am Ende gibt es noch eine Geldtabelle und nicht die Geldtabelle, die man in der Sportbühne ist. Welcher Verein hat den meisten Umsatz gemacht, sondern ist die, wer hat am solidesten gewirtschaftet? Dann gibt es dann nach einem Koeffizient, so wie man früher noch, konnte man noch den UEFA-Pokal durch die Fairplay-Tabelle erreichen. So müsste es noch extra Punkte geben.
Es gibt dann sozusagen nicht nur die Fairplay-Tabelle, sondern auch die Fairpay-Tabelle.
Ja, genau, perfekt. So, und jetzt pass auf.
War gut, oder?
Bevor der Mann, der mit dem Auto kam, einschläft, eine Beobachtung zu Clemens Tönnies, was mich erschrocken hat. Ich weiß, wir haben irgendwann mal gesagt, er wurde nachts aus seiner Dortmund-Bettwäsche geholt vom SEK und ist seitdem irgendwie Präsident von Schalke 04. Aber was mich wirklich erschrocken hat, der Mann war schon 97 beim UEFA-Pokalsieg dabei. Mhm. Und ich habe ein Foto gesehen von Clemens Tönnies. Da hat er, und er ist ja dementsprechend 23 Jahre jünger, aber er hat so ein Pornoschnurriss. Als hätte er die 80er in die 90er rübergerettet. Ja. Und es ist irre, weil der Mann hat es irgendwie geschafft, obwohl er heute 23 Jahre älter ist, 10 Jahre jünger auszusehen als sein Eurofighter-Ich vom UEFA-Pokalsieg 1997. So ein Schnurriss macht da ganz viel im Negativen.
Ja. Und da ich jetzt richtig Bock auf Schnörres bekommen habe, gehe ich morgen früh hier in Berlin einfach mal vor die Tür in Mitte. Da sehe ich sehr viele junge Männer mit genau diesem modischen Accessoire. Da muss ich mir keine Sorgen machen.
Es sieht aber trotzdem immer noch, muss man sagen, nicht nur in den 80ern sah es scheiße aus. Das ist konserviert worden. Sieht immer noch scheiße aus.
Ja, manchen steht's, aber.
Na, findest du? Ich habe noch keinen
manchmal,
gesehen.
Doch, manchmal
außer sieht's Peter Neuro.
Manchmal sieht es ganz interessant aus, aber.
Ja, bei Kimmich ist es so auf der Kippe, ne? Das ist das Einzige, wo man, aber wir driften ab.
Wir driften ab. Wir haben auch gar nicht über Sané gesprochen.
Ja, das können wir ja noch machen. Wir haben ja noch eine Folge, ne?
Ja, wir haben ja noch eine Folge, und dann müssen wir vielleicht auch nochmal wohl oder übel als kleinen Teaser nochmal über Jatta sprechen.
Ja.
Haben wir heute auch nicht geschafft, aber wir haben ja noch eine Best-of-Rückblicksfolge. Genau. Vielleicht hat sich bis dahin auch nochmal was ergeben.
Ja. Dann wissen wir ja auch dann, also jetzt, wo ihr, liebe Hörer, die Folge hört, wissen wir dann ja auch, wie Werder Bremen,
wie Werder Bremen abgestiegen ist. Du wolltest so das sagen.
Genau, da können wir in der nächsten Folge dann auch noch drüber reden.
Wahrscheinlich wird es so, wie damals HSV gegen Fürth, 1-1, also 0-0 im Hinspiel, 1-1.
Also erwarten viele.
Um es jetzt mal, wie die Kollegen von Baywatch Berlin zu sagen, das war's. Wir machen jetzt Bubu in der Eumelbox.
So.
Genau. Mehr fällt mir aber dazu auch nicht mehr ein. Es war ein langer Tag.
Ja, ich geb Ben. Gute Nacht.
Gute Tschüss. Nacht. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.